Lohnt sich überhaupt Vergebung? Was hat es mit Vergebung auf sich? Ich freue mich, dass wir heute einen Talkgast haben, der meines Erachtens das immer und immer wieder in seinem Leben erfahren hat oder erleben musste, je nachdem. Und wie das funktioniert hat und woher er seine Kraft geschöpft hat, diese enormen Hürden zu nehmen, darüber möchte ich heute gerne mit ihm sprechen. Michael, darf ich dich bitten, dass du hier zu mir nach vorne kommst?
Grüß dich Gott miteinander.
Michael, eine Frage. Hast du gut geschlafen?
Gut, ja, aber wenig.
Okay. Was gab es zum Frühstück?
Was habe ich denn gegessen? Zwei gekochte Eier, Käse und Kaffee.
Sehr gut.
Ja, war sehr, sehr gut.
Das hört sich nach einem reichhaltigen Frühstück
an. Das war's.
So wurde es zumindest im Hotel auch beworben.
Stimmt.
Michael, du bist ja viel unterwegs und reist rum, also nicht nur in Deutschland, aber jetzt mal von Ausländer zu Ausländer. In der Schweiz bist du mit Sicherheit am liebsten und es ist wahrscheinlich bei deiner Prioritätenliste ganz weit oben. Die Frage ist jetzt nur, warum?
Wir hätten die Fragen doch vorher abchecken sollen. Nein, ich gehe überall dorthin, wo Gott mich haben will. Ja, überall. Und ich fühle mich hier super wohl. Das meine ich auch so, wie ich sage. Wenn es nicht so wäre, würde ich es auch sagen. Weil wenn ich mich verstellen müsste, kostet es mich Kraft. Ja, und die teile ich mir gut ein. Also ich bin sehr gerne in der Schweiz. Und außerdem ist es ziemlich nah an der deutschen Grenze. Ist also fast wie Heimat hier.
Oh ja, ich habe gelernt, das sind gefährliche Aussagen hier in den Breitengraden.
Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben.
Das ist okay. Das ist lauter Wohlwollen prallt ja hier entgegen, das ist auf jeden Fall. Michael, ich habe in deinem Buch gelesen, Vater Sehnsucht, das habe ich so zur Vorbereitung gelesen und du steigst in diesem Buch recht deftig ein. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ein bisschen davon erzählst, wie du aufgewachsen bist, weil ich hatte den Eindruck, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass diese Erlebnisse in deiner Kindheit ausschlaggebend waren für ganz, ganz viel, was, wie du gedacht hast, wie du bis heute denkst, wie du dein Leben lebst. Willst du uns daran etwas teilhaben
Gerne.
Lassen?
Also ich denke, dass jedes Erlebnis in der Kindheit ausschlagkräftig ist für das, was wir heute sind und tun. Ja. Also mein Vater war der stadtbekannte Alkoholiker und bevor ich jetzt weiterspreche, mein Vater hat mir 4 Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, über all das hier zu sprechen. Ja. Er starb vor 6 Jahren. Also sie waren die Ärmsten im ganzen Dorf. Ja. Der Vater war ein Trinker, er ging jeden Morgen in die Kneipe, er arbeitete nicht. Und wir haben in einer Bruchbude gewohnt, also den Namen Haus, das würde nicht passen. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen und in einem Raum, der voller Schimmel war. In diesem Haus gab es nur einen Holzofen, der war im Wohnzimmer. Das heißt, im Schlafzimmer, wo wir zu 5 hausten, ja, dort war es kalt, da war Schimmel, da war Dunkelheit. Ja, und ich habe sehr oft Sätze gehört wie du bist nichts und du kannst nichts. Wenn Menschen einen Satz beginnen mit du bist, hat es immer etwas mit Identität zu tun, weil aus du bist wird eines Tages ich bin. Auch Sätze, die wir nicht aussprechen haben, Macht. Ich bin ja sehr oft in der Schweiz und heute geht es um einen ganz, ganz zwei wichtige Sätze, die jedes Kind hören sollte von seinen Eltern. Ich habe dich lieb und ich bin stolz auf dich. Und da kommen sie mir überall her und sagen, die Schweizer sagen wir Schweizer machen das nicht. Die Deutschen sagen mir, wir Deutschen sagen uns das nicht. Und die Österreicher sagen sie es auch nicht. Ich war noch nie in einem Land, noch nie in einer Region, wo man zu mir gesagt hat, jawohl, hier wird die Liebe ausgesprochen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass auch unter Christen ist es auch nicht viel besser. Wir haben riesige Probleme, die Liebe auszusprechen. Und die habe ich auch nicht gehört. Diese Sätze nicht zu hören, das hat auch Macht in unserem Leben. Denn Jesus Christus, bevor er sein Wirken begonnen hat, da hat er von seinem Vater gehört, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und übrigens, die Stelle, wo er getauft wurde, das ist einer der tiefsten Stellen dieser Erde. Am tiefsten Punkt dieser Erde hat der Vater ihn gelobt. Ja, und ich war sehr oft am Tiefpunkt, aber das Lob meines Vaters blieb aus.
Ja, dieses Erlebnis in deinem Buch, das ist ja noch recht krass, finde ich. Also es geht um deinen Geburtstag.
Ja, ich war da 9 oder 10 Jahre alt. Es war Sommerferien waren noch und ich habe meinen Papa gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Und er spuckt mir ins Gesicht Und dann fragt er mich, ob das reicht oder ob ich noch mehr will. Aber das Kostbare in dieser Zeit war, ich habe Jesus Christus kennengelernt im Alter von 4, 5, 6 Jahren und ich wusste, ich habe einen Gott, den hat man auch bespuckt. Ich habe einen Gott, den hat man abgelehnt, den hat man verletzt. Und ich habe ihm damals die Spucke und meine Tränen gezeigt und an dem Tag hat es auch fürchterlich geregnet. Ich hatte damals das Gefühl, dass der Himmel mit mir weint und ich fühlte mich getragen und getröstet. Ich kann es keinem Menschen erklären, es gibt Dinge, die kann man nicht beschreiben. Aber der Name Gottes, Yahweh, heißt ja, ich bin da. Der bedeutet nicht, dein Leben wird super toll laufen, ja, sondern ich bin da. Und heute ist, ich bin da, ist da. Und sie werden es spüren heute noch.
Du, aber mit 5, 6 Jahren, was bedeutet das? Das heißt, du warst da schon Christ oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, an Jesus zu glauben? Ich meine, als 9-Jähriger sich so getragen zu fühlen, da ist ja schon Beziehung passiert, auch mit Gott. Wie ist das zustande gekommen überhaupt?
Ja, in unserem Schlafzimmer, da war ein kleines Jesusbild und ich sage jetzt einen Satz und ich habe eine Bitte, wenn euch irgendwas an mir nicht passt, dann schreibt mir keine E-Mails, sondern ich bin doch da. Und macht es bitte mit keinem Menschen in eurem Leben. Was wir miteinander umgehen, du, und wir schauen uns nicht mehr in die Augen dabei. Wir verletzen und zerstören und stellen Behauptungen und kritisieren und schauen dem anderen nicht mehr in die Augen. Ich habe Jesus Christus kennengelernt durch ein kleines DIN A5 großes Bild. Und da kommen Christen zu mir und sagen, wir dürfen keine Bilder haben. Wie soll denn Gott mit einem 5-Jährigen reden? Mit einer großen, dicken Luther-Einheitsübersetzung. Ja. Und das war ein kleines Bild, das habe ich in meinem Schlüsselanhänger, wer es nachher sehen will, darf sehen. Und da war Jesus drauf und da schaute mich so liebevoll an, hatte Löcher in den Händen. Und es hat mich so berührt. Ich bin als kleiner Bub, wenn man mir wehgetan hat, mit meiner Wange an dieses Königinsort. Mit meiner Wange an das Bild, weil ich ihm einfach nahe sein wollte. Das war ja mein Punkt in dieser dunklen Hütte drin. Ja, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dieses Bild war für mich so ein bisschen eine Brücke, ja, so ein Beziehungspunkt, ja, dass ich Jesus Christus nahe war. Ja, und ich habe von diesem Tag an, ich habe diesen Jesus angeschaut und mit ihm gesprochen, aber ich wollte mehr von ihm wissen. Ja. Und so habe ich dann die Oma gefragt und meine Tante, die lebt heute noch, die wird in Kürze 84. Ich wollte alles über Jesus wissen und den habe ich so lieb und ich kann nicht genug rücken. Ich habe einfach Jesus lieb, das ist alles.
Michael, du schreibst ja auch in deinem Buch oder vielleicht habe ich es auch woanders mal gehört, dass bei euch fast gegenüber oder neben deinem Elternhaus auch eine Kirche war, wo du immer wieder warst.
Ja, das war die katholische Kirche. Ich bin ja evangelisch getauft, aber meine Mama evangelisch ist und 100 Meter von uns weg circa war eine katholische Kirche. Und da habe ich mich geflüchtet, weil so ein richtiges Zuhause hatte ich nicht. Ich hatte ja kein eigenes Zimmer. Ich habe ja in der Schule Gewalt erfahren oder musste flüchten. Im Übrigen, ich finde, dass Kinder und Jugendliche in der Schule nicht gemobbt werden, weil sie groß, klein, dick oder dünn sind, weil da kriege ich ja tausende von Zuschriften. Nein. Der erste Grund ist zu spüren, mit diesen Menschen kann man alles machen. Und der zweite Grund ist, weil sie spüren, es ist niemand da, der ihn beschützt. Und wir Christen, manchmal werde ich von Christen gefragt, du bist Personenschützer und Christ, wie passt das zusammen? Wie passt das nicht zusammen? Aber wir sind doch berufen, andere zu lieben und zu beschützen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und beschützen. Wir bräuchten viel mehr Personenschützer am Arbeitsplatz, in der Freizeit und in den Schulklassen. Und das hatte ich leider nicht. Ja. Wie war die Frage nochmal?
Du hast die super beantwortet.
Ja, okay. Ja. Ja, die katholische, ich bin dorthin geflüchtet. Ja, weil es war auch wieder so ein Grund, dort. Wisst ihr, in der Kirche ist es so, draußen ist Lärm, da drinnen ist Ruhe. Und ich habe mich einfach nach Ruhe gesehnt. Das ist alles.
Aber diese Ruhe, die hast du jetzt in der Schule und so weiter nicht erfahren. Du hast es ja selber eben erwähnt. Wahrscheinlich war das bekannt. Ich meine, hast du ja gesagt, gell, dass dein Vater bekannt war dafür, für sein Trinkverhalten.
Er hatte auch Schlägereien. Der lag auch besoffen manchmal im Dreck. Also das kam alles vor. Ich habe auch meinen Vater als Kind verleugnet, nicht nur einmal.
Und das bietet ja auch eine Menge Angriffsfläche, gerade für Teenager in der Schule und so weiter. Und du hast das massiv erfahren, oder?
Ja, das habe ich massiv erfahren. Und seitdem weiß ich auch, wie Kinder sich verhalten. Also ich finde es ja so unfassbar komisch, diese Welt. Ja, wir wünschen uns eine bessere Welt. Ja, es sind so viele Kriege in dieser Welt. Und allein in Deutschland gibt es 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit. Ja. Und diese Sätze, ich hab dich lieb, dieses Traum uns ja fast nicht mehr sagen, ja, weil da wirst du für krank, für doof gehalten, ja. Ich bin mir sicher, hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die noch Eltern haben und die haben es ihnen noch nie oder schon viele Jahre nicht mehr gesagt. Ja. Und für mich ist einfach wichtig, wenn Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Gesundheit. Ja. Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Warum fragt er sowas? Der weiß es doch. Weil er es braucht. Und so frage ich manchmal meine 7-jährige Tochter, hast du den Papa lieb? Ich weiß es. Aber ich brauche es, ja. Und ich habe festgestellt, als ich ein kleiner Bub war, in der Schule war, wenn man mir wehgetan hat, dann habe ich mich zum Klassenkasper gemacht. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn du Angst hast, morgen in die Schule zu gehen. Und ich weiß, dass Männer nicht gerne reden. Und wenn du heute einen Jugendlichen fragst, wie geht's dir, ja, dann macht es dann so, wie manche Männer es sagen, ja, das passt schon. Und dann spielen sie stundenlang Computerspiele, flüchten sich in andere Welten, aber sie sprechen nicht über das, was in ihrem Herzen ist. Das müssen wir Väter ihnen wieder vorleben. Und unsere Niederlagen sind viel kostbarer als unsere Erfolge. Und ich darf mal 2, 3 Beispiele nennen. Der Wladimir Klitschko, der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, der verliert fast 11 Jahre keinen einzigen Kampf. Und dann verliert er. Im Internet haben sie geschrieben, du bist eine Pfeife, ein Waschlappen, ein Versager. Der Pep Guardiola holt 7 Titel mit dem FC Bayern in 3 Jahren. Und die Experten sind sich einig, er war nicht erfolgreich, denn er hat die Champions League nicht gewonnen. Euer ehemaliger Chef von der Zürich-Versicherung, Schweizer Landsmann, Martin Senn, der hat diesen Konzern über eine große Krise hinweg souverän geführt. Und im Dezember letzten Jahres hat man ihm gesagt, wie könnte ich nicht mehr gebrauchen. Und im Mai nimmt er sich das Leben. Wie wichtig es ist, offen und ehrlich aus unserem Herzen zu berichten. Vielleicht passt es der Welt nicht. Aber wenn wir unser Herz öffnen, besonders wir Männer, dann werden es unsere Kinder uns nachmachen. Denn Eltern sind die ersten Helden ihrer Kinder. Wenn ihr nicht über Versagen und Schuld sprechen könnt, wie sollen eure Kinder das lernen? Und lernt euren Söhnen auch, wie man weint. Ja, und das ist sehr wichtig, damit sie sich ihre Tränen nicht schämen. Und so musste ich mich oft als Junge verstellen, weil mein Vater hat mir nicht vorgelebt, wie man mit Krisen umgeht. Der hat getrunken und geschlagen. Wir brauchen wieder Männer, die einfach frei über ihr Herz sprechen können. Das wünsche ich mir.
Du, Michael, wir machen mal so einen kleinen Zeitsprung. Du bist dann mit 18 ausgezogen, habe ich gelesen, und aber erstmal ins Nichts, oder? Hast dann eine gewisse Zeit auf der Straße verbracht. Und dann gab es einen Satz, der dich geprägt hat und der auch deine Berufswahl dann mitbestimmt hat. Also deine Erlebnisse aus der Kindheit natürlich, aber auch dieser eine Satz. Wenn du einmal wegläufst, läufst du immer weg. Kannst du was zu dem Satz sagen? Was bedeutete der?
Ja, also mein Onkel ist vor 4, 5 Jahren gestorben. Der war ehemaliger Polizeibeamter und der war kein Christ bis 2 Wochen vor seinem Tod. Ja. Und der hat mir immer gesagt, Micha, wenn du einmal wegläufst, läufst du immer weg. Und ich kenne viele Christen, die erziehen ihre Kinder, jedem Streit aus dem Weg zu gehen. Aber dort, wo ich, das mag okay sein in manchen Situationen, aber du kannst doch nicht dort, wo du jeden Tag hingehst, jeden Tag weglaufen. Da ist ja jeden Tag Flucht. Du bist jeden Tag auf der Flucht. Sondern wenn du weißt, dass du wertvoll bist, dann darfst du Grenzen setzen. Dann darfst du sagen, stopp, hier ist eine Grenze, ich möchte das nicht. Ja, und das hat mir mein Onkel beigebracht. Und ausgezogen bin ich, habe zu meinem Vater gesagt, mit 18, wenn du mir noch einmal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet der Satz, bitte tu mir noch einmal weh, damit ich endlich gehen kann. Wir müssen viel mehr auf das hören, was Menschen uns nicht sagen. Das ist viel kostbarer. Manchmal sagen auch Menschen zueinander, ich hasse dich. Übersetzt bedeutet es, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Aber ich hasse dich, lässt sich viel leichter ausdrücken, wie ich habe dich lieb. Die Welt ist Balabala geworden, nicht? Balabala, versteht ihr? Ja.
Michael, du bist früh Vater geworden, gell? Mit 23, habe ich das richtig im Kopf?
23 gezeugt, mit 24 Vater geworden.
Ah so, okay, jetzt habe ich es, ja. du, du beschreibst in deinem Buch, dass die Fehler, die du bei deinem Vater gesehen hast, dass du die unter allen Umständen vermeiden wolltest. Gerade das wollte ich nicht machen, schreibst du da. Und deswegen hast du einen Beruf gewählt, der alles andere als mit Schwäche irgendwas zu tun hat. Erzähl doch mal etwas darüber.
Ja, also zu mir kommen ja ganz viele Männer und sagen mir, ich möchte nicht so werden wie meine Eltern. Und da sage ich, oh je, da bist du schon ein Getriebener. Weil mein Vater hat getrunken, geschlagen, nicht gearbeitet und die Dinge habe ich alles anders gemacht und dafür habe ich 10.000 andere Fehler gemacht. Paulus sagt, du sollst alle Dinge in der Liebe geschehen lassen. Du sollst nicht irgendwas anders machen, weil es der andere anders macht, sondern du sollst alle Dinge in der Liebe geschehen lassen. Und für mich ist faszinierend, unsere Kinder und Jugendlichen und viele Erwachsene vereinsamen heute vor dem Computer und vor Spielen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, die wollen es nicht mal. Die wollen es nicht mal, aber ich erkläre euch warum. Und dann komme ich auch zu der Schuld zu sprechen mit meinem Sohn. Ich habe tausende von Jungs gefragt, was würdest du am liebsten mit deinem Papa, mit deinem Opa oder mit deinem tollsten Freund machen? Und ob es glaubt oder nicht, kein einziger Junge hat mir gesagt, vor dem Computer rumsitzen. PlayStation und diesen ganzen Wahnsinn. Heute turnt man vor dem Fernseher rum. Ich habe schon einen gesehen, der hat Skispringen im Wohnzimmer gemacht. Ja. Man baut sich imaginäre Welten. Wisst ihr, was alle Jungs mir antworten, egal ob arm oder reich? Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, einen Drachen steigen lassen. Ich habe von keinem einzigen Jungen eine andere Antwort bekommen. Das ist ihre Sehnsucht. Und eure Schweizer Psychologen haben in den 50er Jahren herausgefunden, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Das ist ihre Sehnsucht, Abenteuer zu erleben, mit Freunden und in der Natur draußen. Und wenn du Mädchen fragst, was würdest du am liebsten mit deiner Mama, mit der Oma oder mit deiner tollsten Freundin machen, die Top-Antwort, in allen Ländern zum Shoppen gehen. Ja? Und die zweite Top-Antwort, kochen und Kuchen backen. Und die dritte Top-Antwort, alles was mit Sport und Natur zu tun hat. Und diese Dinge, mein Sohn ist jetzt 22 Jahre, ich habe das Baumhaus nie mit ihm gebaut. Ich bin schuldig geworden an nicht gebrachter Liebe. Und mein Sohn wollte sich vor 8-9 Jahren das Leben nehmen. Am Anfang habe ich mich nur überlegt, wem kann ich die Schuld in die Schuhe schieben, weil es sind immer die anderen schuld. Bis ich bekannt habe, ich bin schuldig geworden. Und heute kann ich das in aller Freiheit sagen, weil Jesus Christus für meine Scham bezahlt hat, weil er hängt nackt am Kreuz, der hat keine Schürze umgehabt. Nackt. Da hat er für meine Scham mitbezahlt. Und für die Dinge, die ich mit meinen Händen versagt habe und schuldig geworden bin und für die Wege, wo ich mit meinen Beinen nicht gegangen bin, da hat er Nägel durch Hände und Füße bekommen, für meine Schuld. Und deswegen kann ich heute frei drüber reden, bin total frei über diese Geschichte. Ja, und manche Männer, die nicht gelobt werden, die brauchen viele Frauen, viel Erfolg, große Muskeln und dass die Welt sie lobt. Und ich brauchte die Prominenten dieser Welt. Ich war mit Muhammad Ali unterwegs, ich war beim Papstbesuch mit dabei, ich war nicht der Bodyguard des Papstes, sondern ich habe die Schweizer Garde und die Polizei mit unterstützt, aber mit meinem Sohn war ich kaum zusammen. Ja. Bis der große Zusammenbruch kam. Manchmal muss es einem die Beine wegziehen, um zu spüren, dass Gott uns trägt.
Ich finde, an dem Punkt, also du hast unglaublich viel gearbeitet, schreibst du ja auch in deinem Buch. War das die Zeit, wo auch die Sportschule gegründet worden ist, wo du das aufgemacht hast?
Ja, genau. Also ich habe die Sportschule eröffnet 1993. Mein Sohn ist 94 geboren. Ich habe dann auch Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe an der Tür gearbeitet, war dann auch manchmal 2-3 Tage am Stück unterwegs, ohne Schlaf. Ja. Also heutzutage sieht es so aus, dass ich maximal 10 Nächte im Jahr weg bin. Ja. Also das heute Nacht war eine Ausnahme. Und ja, ich war einfach nicht da. Und ich glaube, der Name Gottes, Yahweh, heißt ja, ich bin da. Das heißt, wir müssen nicht immer schlauer sein wie die anderen. Wir müssen nicht immer besser, toller, schöner sein, sondern einfach mal für den anderen da sein. Vielleicht auch miteinander schweigen, vielleicht auch einfach nur einen Arm nehmen. Oder haben ja Männer Probleme, das ist ja der Wahnsinn, ja, sich mal in den Arm zu nehmen. Ja. Aber das ist der Name Gottes, ich bin da. Und dass man die Leute auch nicht mit Bibelversen manchmal erschlägt, ja, sondern einfach mal, ich bin da, ich höre dir zu. Ich kann auch eine Stille mit dir aushalten. Ja, und das sind die Dinge, die ich in dieser Zeit nicht gemacht habe, ständig auf Achse, arbeiten, 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 Erfolg. Aber eigentlich ging es mir nur darum, ich war vor meinem Vater auf der Flucht und ich wollte, dass er mitbekommt, was ich in meinem Leben Tolles geleistet habe. Weil gelobt hat er mich als Mann nie. Und wenn ich als Kind Fußball gespielt habe und habe kein Tor geschossen, dann hatte ich Terror das ganze Wochenende. Also wenn ich Erfolg brachte, dann wurde ich gelobt. Schönes Tor hast geschossen. Ich bin stolz auf dich. Habe ich kein Tor geschossen, hatte ich ein sehr dunkles Tal an diesem Wochenende.
Also deine Identität, also gerade mit deinem Vater, hat sich ganz stark über deine Leistung und das, was du erreicht hast, einfach abgespielt. Ich würde gerne gleich, Michael, nach dem Lied von der Band mit einer kleinen Pause noch näher auf deinen Sohn eingehen und wie da Versöhnung stattgefunden hat. Aber als du da mit dem Prominenten unterwegs warst, ich meine, du warst ja auf der Suche eben nach Erfolg und hast gesagt, ich brauchte diese Prominenz der Welt und so weiter. Was hast du da beobachtet oder gesehen? Hast du das da gefunden? Wie sah das aus? Weil man meint immer, die leben so ein schillerndes Leben, was man so aus den Zeitungen und Zeitschriften und irgendwelchen Interviews dann so kennt. Aber ich glaube, ja, das stellt sich manchmal anders dar.
Es sind normale Menschen. Ich habe sie in ihrer Depression erlebt, in ihrer Trauer erlebt, wenn sie gekokst haben, wenn sie gekifft haben. Ich habe Leute beschützt, die verdienen am Tag 60, 70, 80.000 Euro am Tag. Und die waren so einsam, das ist unfassbar. Also es ist wirklich das, was Jesus gesagt hat, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, er nehme doch Schaden an seiner Seele. Aber ich war nicht viel besser. Eigentlich war ich noch schlimmer. Ja. Ich kannte Jesus und ging aber nicht seinen Weg. Ich war auf der Flucht. Ja. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und ich habe gedacht, ich tue was Gutes, ich beschütze ja andere. Ich habe meinem Sohn Autogramme von Weltstars mitgebracht und Souvenirs von der deutschen Basketballnationalmannschaft vom FC Bayern. Und mein Sohn hat gesagt, das will ich nicht. Und ich habe mir gedacht, das verstehe ich nicht. Er kriegt etwas, was andere nicht haben, aber er wollte keine Autogramme von irgendwelchen Stars, sondern er wollte sein Star. Und für einen Sohn ist der Vater der unfassbarste Held. Das kann man gar nicht beschreiben, was Väter ihren Kindern bedeuten. Und wir wissen es manchmal nicht mehr. Wir investieren so viel Zeit in Arbeit und sind auf der Flucht. Und wie kostbar es ist, da zu sein. Und wie kostbar es ist, einfach echt zu sein. Auch mit den Dingen, die nicht passen. Das ist so kostbar. Und das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich war wirklich in einer Scheinwelt. Ja. Manchmal, wenn die Scheinwerfer dich blenden, dann siehst du manchmal gar nichts mehr. Und so ging es mir auch. Ich war sehr geblendet von diesem Leben.
Hast du dir mal irgendwas, eine Kugel eingefangen, Messerstich, Schläge oder irgendwas in deinem Job als Personenschützer?
Also die einzigste Narbe, die ich habe, ist, weil ich konnte erst mit 11 Jahren schwimmen, ja. Und ich wollte mal den Mädchen imponieren, ja, weil die Nichtschwimmer, auf die hat keiner beachtet. Da bin ich dann, habe ich mir gedacht, wenn ich mal ziemlich nah an den Beckenrand hüpfe, ja, dann werden die Mädchen mich auch bewundern. Und da waren 3 Mädchen und die haben mich so begeistert, dass ich dieses gewagt habe. Und dann bin ich vom Sprungbrett Richtung Beckenrand gehüpft. Ja, also ich hatte eine gute Flugphase. Und ich bin ein bisschen langsamer geflogen, weil wir hatten damals noch Bademützen. Eine eigene hatte ich nicht. Die habe ich mir von Tante Elfriede ausgeliehen. Die war, glaube ich, 1 Meter höher. Ja, da hatte ich dann so einen Luftwiderstand. Ich habe wahrscheinlich ausgesehen wie ein Außerirdischer. Ja, und ich habe den Beckenrand ziemlich gut getroffen. Ja. Also mit dem Kinn, ja. Und ich bin mit dem Kinn aufgeschlagen. Das ist meine einzigste Narbe. Ich wurde nie verletzt. Man wollte mir einen Barhocker auf dem Hirn zertrümmern. Einer wollte mir eine abgeschlagene Flasche reinrammen. Und das Highlight war, das ist so 16 Jahre her, da wollte mir einer mal eine Feuerwerksrakete ins Gesicht schießen. Ja, aber da habe ich mir gedacht, das ist mal was anderes. Ja, weil so Schlägereien und Drohungen, die hatte ich jede Menge. Aber mal eine Rakete ins Gesicht, ist mal kreativ, ja. Menschen sind so kreativ, wenn es ums Verletzen geht, unfassbar. Aber mal hinzugehen und sagen, ich hab dich lieb, vergib mir, da haben wir die Hosen voll. Ich habe erwachsene Männer, Frauen, ja, die nach meinen Vorträgen diesen Weg gegangen sind zu ihren Eltern und Geschwister, auch Geschwister. Die Geschwister im Glauben, die kriegen morgens hier am Gottesdienst ein Küsschen links und ein Küsschen rechts und hast du die Haare schön und alles. Und dann frage ich, wie sieht's mit deinen eigenen Geschwistern noch aus? Oh, da geht's ab, du. Wir reden nicht mehr, wegen Erbe, ja, nur oberflächlich. Aber das sind die Dinge, die ich euch wünsche. Das bedeutet, es kostet wirklich Mut, ja, die Liebe auszusprechen und Vergebung zu bitten. Aber da werden wir später noch tiefer drauf eingehen, gell? Wenn ich von Jesus spreche, kann man eben gar nicht aufhören. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, gell? Ja.
Das ist okay. Ich glaube, die Akkus halten 4 Stunden oder so.
Das reicht. Das reicht.
Michael, dann werden wir kurz Platz nehmen und ich möchte die Band bitten, mit uns ein Lied zu singen, so als kleine Pause. Wir können aufstehen, wer das möchte, sich ein bisschen die Beine vertreten möchte, mitsingen oder nur zuhören. Es ist ganz frei. Michael, durch das viele Arbeiten, die Sportschule, der Job und so weiter, hast du ja selber gesagt, hast du dich entfernt von deinem Sohn, deine Ehe ist in die Brüche gegangen und dann kam irgendwann eben diese Nachricht, so habe ich es in dem Buch gelesen, dass irgendwie eine Bekannte erfahren hat, dass dein Sohn im Internet gepostet hat, ich will mir das Leben nehmen. Das ist sehr, sehr krass und ich habe selber Kinder und ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für einen Vater bedeuten muss. Und dann kam es zu einem ganz besonderen Abend, wo du wieder hingefahren bist. Kannst du darüber etwas erzählen?
Also mein Sohn hat einen Nervenzusammenbruch gehabt mit 14 Jahren. Und als ich ins Krankenhaus bin und ihn abgeholt habe und nach Hause gebracht habe, ist mir eingefallen, er wohnt woanders wie dort, wo ich wohne. Dann ist mir eingefallen, ich wusste nicht, wenn mein Sohn morgens aufwacht, ob er verstrubelte Haare hat, ich war nicht da. Manchmal riecht man morgens schlecht aus dem Mund. Ich wusste es nicht. Ich war nicht da. Ich kannte seine Träume nicht. Und ich habe ihn dann nach Hause gebracht und irgendwann hat er mir gesagt, dass er mich hasst und dass ich gehen soll. Und ihr sitzt heute alle auf einem Stuhl. Ja. Stühle sind für mich was ganz Besonderes. Ich hatte mit 14 Jahren zum ersten Mal einen eigenen Holzstuhl. Mit 18 hatte ich wieder keine Stühle. Heute laufe ich manchmal durch mein Haus durch und bedanke mich bei Gott für Stühle. Und ich habe in dieser Nacht, als ich nicht wusste, ob mein Sohn sich heute oder morgen das Leben nimmt, einen Stuhl rausgezogen. Ich war ganz alleine zu Hause. Und habe ich gesagt, Gott, setz dich mal her zu mir. Ich muss mal mit dir reden. Tausenden von Menschen konnte ich helfen, meinem eigenen Kind nicht. Ich lege jetzt dir den Scherbenhaufen meines Lebens hin. Mach immer, was du meinst damit. Und irgendwann habe ich eine Liebe in diesem Raum empfunden, die kann ich nicht beschreiben. Ich habe mich niedergekniet und habe meinen Kopf auf den leeren Stuhl gelegt. Und ich habe mich geborgen gefühlt wie noch fast nie. Am dunkelsten Tag meines Lebens bis dorthin habe ich mich geborgen gefühlt wie noch nie. Und ich hörte so einen inneren Impuls, geh zu deinem Sohn, ich gehe mit. Ich ging dorthin und seine Mama kam und ich habe ihr oft Schuld gegeben. Es ist ja einfacher, dem anderen die Schuld zu geben. Und dann habe ich gesagt, ich bitte dich um Vergebung. Und mein Sohn steht 2 Meter weg und die Manuela sagt, aber ich habe doch auch Fehler gemacht. Und so nehmen wir uns in den Arm. Und wir weinen und mein Sohn sagt, Mama, Papa, noch nie habe ich euch gesehen, dass euch so liebevoll in den Arm nimmt und schließt uns in seine Arme. Und so weinen wir 15 bis 20 Minuten Rotz und Wasser, wirklich Rotz und Wasser. Und nach 15 bis 20 Minuten, also Gott war da, sagt mein Sohn zu mir, ich habe ohne Gott gelebt und mein Leben war trostlos und leer. Wie mache ich das mit Gott? Dann habe ich gesagt, Gott ist ein Gentleman. Er akzeptiert es, wenn du ihn nicht haben willst. Aber du darfst ihn auch in dein Leben einladen. Und das hat er in dieser Nacht gemacht. Und so ein halbes Jahr nach unserer Versöhnung fuhren wir durch unser Sträßchen, hat mein Sohn gesagt, es ist so schön, geborgen in Gottes Händen zu sein. Ich habe zwar immer noch Probleme und Sorgen, aber Gott ist da. Und in dem Augenblick, wir heißen ja Stahl mit dem Nachnamen, fährt ein LKW vor uns von der Feuerverzinkerei mit einem Slogan. Stahl in guten Händen. So ist Gott. So ist Gott. Also wenn der noch glaubt, dass es keinen Gott gibt, dann kann ich auch nicht helfen. Ja, aber viel entscheidender ist es, ich war ja in diesem Versöhnungsprozess schon drin mit meinem Papa. Du musst mir jetzt die Frage stellen, wie das mit meinem Papa war. Steht das schon drin, oder?
Ja, das wäre Frage Nummer 2.
Okay, gut.
Jetzt genau. Also, wahrscheinlich muss ich das nächstes Mal so halten.
Ich habe keine Brille. Ich kann es nicht lesen, weil ich habe keine Brille auf.
Hast du jetzt nur geraten, dass es mit deinem Papa noch kommt?
Ich hoffe, dass es kommt, weil wenn nicht.
Das kommt.
Weil das ist ja das Wichtigste.
Das kommt auf jeden Fall. Genau, Michael, weil ich einfach festgestellt habe, durch jetzt vom Lesen von deinem Buch und so Sachen, die ich einfach im Internet über dich gesehen habe und Vorträge, die du gehalten hast, stellt man einfach fest, das Thema Versöhnung ist so ein bisschen das Thema deines Lebens. Weil einfach starke und krasse Zerbrüche vorgekommen sind, die einfach auch krasse Versöhnung erfordert haben. Und das gilt ja genauso auch eben für deinen Vater. Du sagst, du warst schon in einem Prozess der Versöhnung mit drin. Dein Vater hat ja, so klingt es zumindest für mich, fast nichts ausgelassen, was man falsch machen kann mit seinem Kind. Wie kamst du überhaupt auf die Idee zu sagen, ich will mich mit meinem Vater versöhnen?
Ja, im Psalm 90 steht, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich klug werden. Wir leben meistens so, als würden wir nie sterben. Ja? Und ich war vor ein paar Monaten in der Schweiz und hat eine Frau zu mir gesagt, sie war auf einer Beerdigung von einem jungen Mädel und ihre Schwester hat dann Folgendes gesagt, das Mädel ist plötzlich gestorben. Hätte ich gewusst, dass du sterben musst, jeden Tag hätte ich dir gesagt, wie lieb ich dich habe. Jeden Tag. Und da kommen die schlauen Leute dieser Welt her und sagen, das brauchen wir nicht. Vielleicht müssen wir daran denken, dass wir alle werden sterben übrigens. Gell? Und alle Menschen, denen ihr begegnet. Auf was warten wir eigentlich? Wisst ihr Älteren eigentlich, dass eure Kinder darauf warten, dass ihr ihnen die Liebe ausspricht? Wisst ihr das? Ein Leben lang? Und wisst ihr, wenn wir dann diese Liebe ausgesprochen haben und der andere geht, dann werdet ihr traurig sein, aber ihr werdet frei sein, weil ihr diesen Satz ausgesprochen habt. Und bei mir war es so, ich habe meinen Papa immer geliebt. Und ich habe viele Dinge in meinem Leben verdrängt, dass ich als kleiner Bub auf seinem Bauch lag, dass wir Fußball gespielt haben, dass wir gerauft haben. Das habe ich habe das, als ich ein Erwachsener war, gar nicht, ich habe nur noch das Schlechte gesehen, ja. So dunkel war es in mir. Und ich habe meinem Vater gesagt, hör auf zu saufen, hat er noch mehr getrunken, hör auf zu streiten, hat er noch mehr gestritten, fang mal an zu beten, hat er erst recht nicht gebetet. Und dann habe ich auch, ich bin manchmal zu ihm hin und habe gesagt, ich vergebe dir. Was mir bis dahin keiner gesagt hat, wenn du sagst, ich vergebe dir, bedeutet es übersetzt, du bist schuld an allem. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, für was denn? Dann habe ich aufgezählt, da gab es eine Menge. Und je mehr ich aufgezählt habe, desto mehr hat es wieder geknallt. Und eines Nachts fahre ich durch unseren Ort durch, war wieder irgendwo unterwegs, dann sehe ich ihn betrunken laufen. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Mach mal einen Frieden. Ich bin dann nach Hause und lag im Bett und die Nächte darauf und habe gesagt, Gott, ich habe meinen Vater als Erzeuger genannt. Wie macht man Frieden in der Familie? Meine Geschwister bis dahin hatte ich auch noch nie in den Arm genommen. Christ, der nicht den Arm nehmen kann, ja, und nicht Liebe aussprechen kann. Hammer. Und ich habe gesagt, Gott, du musst mir helfen. Ich habe zwar Veranstaltungen abgesichert mit zigtausenden von Menschen, dass die friedlich ablaufen, aber wenn man Frieden in der Familie macht, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und eines Nachts habe ich geträumt, er wäre gestorben. Mein Vater wohnte keine 200 Meter von mir weg in einer Pennerbude, in einer Kneipe, Zimmer Nummer 5. Und da habe ich gewusst, was ich zu tun hatte. Da waren noch ein paar Dinge dazwischen, aber es wäre zu lang. Ich bin dann zu meinem Vater gegangen und mit jedem Meter, den ich ging, kamen 1000 Teufel hinzu, die mich festgehalten haben. Geh ja nicht. Vielleicht sagt der Teufel euch heute, ey, wir Schweizer sprechen uns doch die Liebe nicht aus, wie blöd bist du. Und der andere ist ja immer schuld, der andere muss kommen. Und dann gibt's noch so ein Lieblingswort des Teufels, morgen, morgen, heute nicht, morgen. Heute machen wir noch Gemeindekaffee und dann wollen wir spazieren gehen. Morgen vielleicht. Das ist Gottesdienst, wenn er rausgeht und telefoniert. Ich hab dich lieb, vergib mir. Und was immer auch war, vergib du mir. Und ich bin dann vor der Bude gestanden meines Vaters und habe gesagt, Gott, ich kann da nicht reingehen. Und die ganze Anklageschrift lief nochmal runter, bespucken, drehen, schlagen, Entwürdigung. Und auf einmal spüre ich, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Es war die größte Mauer in meinem Leben, zu meinem Papa zu gehen. Und dann ging ich rein, und wie schön Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott, ich bin dein. Die Psalmen beginnen mit, der Herr ist mein, ich bin dein, du bist mein. Das sind Liebeserklärungen. Wisst ihr eigentlich, wie lieb euch Gott hat? Ich bin dein, du bist mein, schreibt man unter Liebesbriefe, man ritzt es in Baumrinden und in Parkbänke. So lieb hat uns Gott. Und die Welt sagt mir, das ist doch wurscht, an was man glaubt, ist eh alles dasselbe. Ehrlich? An Gott, der die Unendlichkeit des Himmels verlässt und in den engen Leib einer Frau einkehrt. Ein Gott, der die Herrlichkeit des Himmels verlässt, um im Dreck auf die Welt zu kommen. Der seinen Freunden die Füße wäscht mit den Händen, wo er Sterne an den Himmel setzte. Und dem Petrus hinterherläuft und Frühstück macht und fragt, hast du mich lieb? So ein Gott gibt es ein zweites Mal. Nein. Keiner ist wie Jesus. Und dieser Jesus ging mit mir mit, weil er ist da. Und dann steht mein Vater vor mir. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich jetzt was sagen soll, musst es du machen. Papa, ich habe dich lieb. Bevor er anfangen konnte zu schreien, ich habe dich lieb. Bitte vergib du mir. Und dieser Tyrann, der so oft geschrien hat, er wird still und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Sag ich, Papa, ich wollte dich ein Leben lang ändern. Damit ist Schluss. Ich habe dich doch lieb, so wie du bist. Du kannst weiter trinken. Du kannst weiterhin streiten und gemein sein. Ändert nichts an meiner Liebe. Aber eine Bitte habe ich. Vergib du mir. Deine Schuld ist nicht mehr wichtig, aber vergib mir meine. Da kam mein Vater und überwand das letzte Stück Mauer. In den Arm nehmen konnte er mich nicht. Er war Jahrgang 41. Sein Papa war ein harter Bursche. Der hat ihn auch nicht in den Arm genommen. Und mein Vater drückt mich hier am Oberarm und sagt zu mir, Bub, immer habe ich dich lieb gehabt. Leider konnte ich es dir nie zeigen. An diesem Tag wurde ich Sohn. An diesem Tag habe ich einen Papa gewonnen und mein Papa sein Bub. An diesem Tag war Schluss mit Weglaufen und Prominenz. Ich habe meinen Sicherheitsdienst aufgehört. Ab diesem Tag saß ich mit meinem Papa an einem Tisch, immer und immer wieder. Tischgemeinschaft ist die Sehnsucht von allen Menschen, miteinander an einem Tisch zu sitzen. Man hat sich oft gefragt, warum gibt es so viele Kochsendungen in einer Zeit, wo es so viel Hunger gibt? Die Psychologen haben herausgefunden, dahinter stecken zwei Dinge. Ich teile mit dir und sitze mit dir an einem Tisch. Und miteinander am Tisch sitzen bedeutet, ich schaue dir in die Augen. Wir berühren uns. Wir reden wieder miteinander. Und reden miteinander, der größte Feind von Missverständnis und Streit. Und so selten sitzen wir noch miteinander an einem Tisch. Der eine vorm Fernseher, der andere vorm Computer und der andere allein. Aber Jesus hatte immer wieder Tischgemeinschaft. Und wenn ihr etwas wissen wollt über Identität und Versöhnung und Vergebung, setzt euch an einen Tisch. Schaut euer Fotoalbum an. Ihr werdet dort so viele Tische sehen wie noch nie in eurem Leben. Hochzeiten, Taufen, Firmung, Kommunion, Konfirmation. Alles findet an Tischen statt. Es gibt Frühstückstische, Mittagstische, Abendtische, Rundetische, Stammtische, Kabinetttische, Büchertische, Wickeltische. Wisst ihr, was alle Tische gemeinsam haben? Hier kommen sich Menschen näher. Und das wünsche ich euch. Und als ich mit meinem Papa an einem Tisch saß, habe ich erfahren, wie bist denn du aufgewachsen? Er wurde von seinem Vater verprügelt. Und der Opa von seinem. Und keiner konnte dem anderen sagen, ich habe dich lieb. Ich habe diese Kette durchbrochen. Mit Jesu Christi Hilfe. Allein konnte ich das nicht.
Michael, ich habe völlig den Faden verloren.
Dann mache ich weiter. Mein Vater hörte in diesem Prozess auf zu trinken. Wir hatten noch drei wunderbare Jahre. Als ich aufhörte zu sagen, hör auf zu trinken, hört er auf. Als ich aufhörte zu sagen, hör auf zu streiten, hört er auf zu streiten. Und als ich aufhörte zu sagen, fang mal an zu beten, fängt er von alleine an. Als mein Vater starb, kurz davor, habe ich ihn geküsst. Küsst ihr eure Kinder noch? Wisst ihr eigentlich auch, wenn die 40, 50 sind, das sind doch immer noch eure Kinder. Und solange ihr Vater und Mutter habt, bist du Kind, küsst du deine Eltern noch. Und ich hoffe nur, dass er von meiner Dummheit lernt. Diese ersten 37 Jahre bin ich so dumm durchs Leben gelaufen, so bockig und voller Wunden. Bitte lernt aus meinen Versagen und wartet nicht so lange drauf. Ich habe meinen Vater am Schluss geküsst. Und habe ihm gesagt, weißt du, wie lieb ich dich habe. Und dann hat er so getan, als hätte er es nicht gehört. Er wollte es nochmal hören. Und als er tot vor mir lag, da war nicht der Gewaltpräventionsberater oder der Buchautor da, sondern Micky war da. So hat er mich als Bub genannt. Und wenn mein Vater sich früher rasiert hat, dann habe ich ihn immer beobachtet, wie rasiert sich ein Papa. Wenn er geweint hat, habe ich ihn beobachtet, wie weint ein Mann. Wenn er geschlafen hat, habe ich geguckt nach seinen Muskeln. Wisst ihr, was ich am offenen Sarg gemacht habe? Ich habe seinen Bart gestreichelt und geküsst. Nach seinen Muskeln geguckt und lag auf seinem Oberkörper. Hätte ich heute nochmal die Chance, ich würde ihm die Füße waschen. Ich habe es nie getan. Der Herr aller Herren hat Füße gewaschen. Und wir tun uns schwer, heute jemand anzurufen. Somit bezeugen wir der Welt nicht die Herrlichkeit Gottes. Sprech die Liebe aus, damit sich die Welt wundert über dich. Und jeder, der in deiner Nähe ist, soll ein Stück vom Himmel erfahren.
Michael, du bist mit dieser Botschaft und mit diesen Erlebnissen, da machst du ja kein Geheimnis draus. Und ich bewundere das, dass du einfach so offen und ehrlich über Schuld und Versagen, Fehlern und aber auch die Versöhnung in deinem Leben umgehst. Vielen Dank schon jetzt für deine Offenheit. Wie erlebst du das? Die Frage muss ich dir unbedingt stellen. Wie erlebst du das heute, also gerade in Schulen? Du bist ja viel in Schulen unterwegs. Und da sitzen ja die Teenager, die vielleicht genau das erleben, was du erlebt hast. Oder vielleicht in einer anderen Form. Oder wie reagieren die auf diese Botschaft? Was erlebst du da in den Schulen, bei den Vorträgen, mit denen du unterwegs bist?
Also in Schulen erlebe ich kann dir nach 20 Sekunden sagen, wer leidet. Nicht, weil ich so schlau bin.
Das
bin
ich selber kennst.
Ich habe es erlebt. Ich weiß, was der schlimmste Tag in der Woche ist. Für Menschen, die am Arbeitsplatz in der Schule leiden. Es ist nicht der Montag. Ab Sonntagnachmittag beginnt es. Jetzt beginnt es langsam. Die haben Angst vor morgen, nicht vor der Ukraine und vor Syrien. Sie haben Angst vor ihren Mitmenschen, sogar vielleicht vor uns sogar. Es gibt Menschen, die vor uns Angst haben. Und ja, ich weiß auch, wer die 3-4 Stück sind, die das machen. Es sind immer 3-4 Stück. Denn Menschen, die quälen, denen hat man auch wehgetan. Die tun sich zusammen. Ja, und die hacken auf einem herum. Und deswegen sollten wir für jene beten, die gemein und verletzend sind. Die haben es noch mehr nötig. Und wenn ich mein Herz öffne, passiert Folgendes. Also in den Schulen spreche ich nicht über Gott. Man kann auch, so wie Franz von Assisi das gesagt hat, bekenne Christus, wann immer du kannst. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, sogar mit Worten. Manchmal treibst du die Leute weg mit so viel Gott und Jesus. Das werden die Leute schon spüren, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich ein Lächeln habe, wenn ich vergeben kann, Vergebung aussprechen kann, wenn ich die Menschen in den Arm nehmen kann. Sie werden merken, dass bei mir was anders ist. Das macht sie viel neugieriger. Ja, und das darf ich erleben. Und ich sag mal, 9 von 10 öffnen sich, wenn ich mich öffne.
Michael, ich habe hier keine Fragen mehr vorbereitet. Ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen dafür, dass du dein Herz hier geöffnet hast, vor uns allen. Ich glaube, da gehört eine Portion Mut zu.
Kann ich noch was sagen?
Da wollte ich dir ja gerade jetzt noch ein Fenster öffnen.
Ist schon auf, das Fenster?
Ganz weit auf, du kannst loslegen.
Ich möchte euch am Schluss 4 Dinge da lassen, die mir ganz besonders... Ich hoffe, das war jetzt nicht so anstrengend für dich, mit mir. Kannst ehrlich sein.
Alles gut, ja.
Das ist, passt schon, oder?
Ich schwitze wie verrückt, aber das ist okay. Ja.
Du bist so ein guter Kerl, echte. Ich möchte euch 4 Dinge da lassen. Das erste ist, wir haben alles mit Vergebung zu tun. Die Vergebung Gottes. Gott fordert gar nichts von dir. Es ist einfach, in Jesaja 43 sagt er, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Und Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Das ist die Bibel. Ich habe dich lieb, hast du mich auch lieb? Das ist alles. Das ist alles. Dieses Ja, ich habe dich lieb. Das zweite ist, vergib dir selber. Du musst nichts herumtragen, was er schon getragen hat. Das dritte ist, vergib jeden Menschen, der dir wehgetan hat. Vor 6 Jahren hat ein junger Kerl, der ist statt 70 Stundenkilometer 140 in das Auto meiner Familie gefahren. Er tötet unsere Freundin und er stürzt unsere Familie in Abgründe. Meine Frau kämpft 2 Wochen in ihr Leben, hat über 60 Knochenbrüche gehabt, kämpft sich 1 Jahr lang ins Leben zurück. Und während meine Frau noch mehr Leben kämpfte, bin ich zu diesem jungen Mann gegangen. Ich habe ihm gesagt, ich habe dir vergeben. Und dann fragt er mich, warum? Ich sage, ich weiß, ich habe keine Kraft mehr. Ich fall gleich um. Aber wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen, dann werde ich keine Kraft mehr haben für mich und für die Menschen um mich herum. Deshalb vergebe ich dir. Nicht damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und das vierte ist, um Vergebung bitten. Du wirst keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten wegtreiben. Ich verspreche es dir. Keiner wird gehen, wenn du sagst, bitte vergib mir. Und das wünsche ich euch, diese vier Dinge. Und zum Schluss ist mir am Herzen, es geht nicht darum, hier ein Geschäft zu machen. Ich habe kaum einen Menschen erlebt, der so versöhnt gelebt hat wie dieses Mädel. Das ist die Maya Loretta, sie starb am 18.03. nach 28 Operationen an Krebs. Sie war dankbar. Sie war total versöhnt mit Jesus Christus. Wenn sie vor den Atheisten gesprochen hat, hat ihr keiner widersprochen. Über Theologie, es gibt da die theologischen Zu-Tode-Diskutierer. Keiner hat mit ihr diskutiert. Jeder wusste, wenn sie sagt, ich bin erfüllt, Jesus füllt mein Herz aus, das ist die Wahrheit. Und als sie gesagt hat, ich bin versöhnt und ich gehe nach Hause zum himmlischen Papa, wusste jeder wusste, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wünsche ich euch, denn die Wahrheit macht frei. Sprecht die Liebe aus und bittet um Vergebung. Und bitte sagt euren Kindern und Eltern, wie lieb ihr sie habt. Und wartet da nicht bis morgen. Das ist meine Botschaft. Eine einfache Botschaft, die kennt ihr alle. Heute ist ein guter Tag. Danke, dass ich hier sein durfte.
Michael, danke, dass du gekommen bist. Du kannst das Mikro noch kurz in der Hand halten. Du, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, einfach ja, was es bedeutet, Zerbrüche und auch Versöhnung zu erleben. Und du hast immer wieder betont, hey, das schaffe ich nur durch Jesus Christus und die Kraft, die er in das Leben hineingibt. Darf ich dich bitten, dass du so als Abschluss von diesem Talk und Interview einfach noch mit ihm redest, mit uns, dass wir zusammen beten?
Darf ich jemanden bitten, der mich am Klavier begleitet? Die anderen habe ich jetzt nicht so kennengelernt. Es ist so ein guter Kerl, wisst ihr das? Sagt ihm das auch manchmal. Wisst ihr, manchmal, ich war schon auf vielen Beerdigungen, weil ich viele Menschen verloren habe. Und da wird angefangen gelobt. Der Mitarbeiter, der Kollege. Warum nicht zu Lebzeiten? Denkt bitte dran. Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Es ist so schön. Ich bin da, ist da. Jetzt in diesem Augenblick. Herr Jesus Christus, sei du unsere Ordnung in all unserer Unordnung. Sei du unser Weg in all unserer Ausweglosigkeit. Sei du unser Licht in all der Dunkelheit. Und Herr Jesus, bitte segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unsere Hände, damit wir uns einen Arm nehmen können. Und dass wir heute die richtige Telefonnummer eintippen. Und segne bitte unseren Mund, um die Dinge auszusprechen, die endlich gesagt werden müssen. Und es segne euch und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa, Jesus Christus, der liebevollste Fußpfleger, der je die Welt betreten hat, unser Heiland und unser Gott und unser Freund und der Heilige Geist, der euch Mut zuspricht und euch tröstet und euch die Gewissheit gibt, wo immer du bist nie allein. Ich bin da, ist da. Amen.
Amen. Michael hat eben erzählt, wie er in dem elterlichen Schlafzimmer dieses kleine Foto gesehen hat von Jesus am Kreuz und sich gefragt hat, wer ist dieser Mann da mit den Löchern in den Händen? Und wir dürfen vielleicht genau das heute erleben, und zwar in Liedform. Wir wollen miteinander ein Lied singen mit dem Titel Ich sehe das Kreuz. Und vielleicht kann das genau heute für dich so ein Anstoß sein, ein erster Schritt in diese Richtung, wirklich Vergebung einzuleiten in dein Leben.